Herzlich willkommen zum nächsten Experteninterview beim Online-Kongress Kita-Revolution Begegnung auf Augenhöhe und ich begrüße die Julia Stoch heute. Ich freue mich. Herzlich.
Hallo. Hallo Andreas, hallo ihr alle da draußen. Schön, dass ich hier bin.
Genau, wir steigen gleich mal ein, um erstmal kurz zu beleuchten, was du so treibst, was dich umtreibt und vor allem auch, wie du da hingekommen bist. Aber vielleicht kannst du erst mal kurz ein bisschen umreißen, was du gerade so anbietest. Du hast ja dein Portal Lebensraum Familie und da steckt ja schon einiges drin. Da ist viel, viel drunter zusammengefasst.
Genau, jetzt muss ich kurz umswitchen, weil in deiner Frage, die du mir vorab geschickt hast, hast du gefragt, was ich gerade so tue. Und jetzt hast du gesagt, was ich gerade so anbiete. Und was ich gerade so tue, da hätte ich nämlich was ganz anderes drauf gesagt, als auf das, was ich gerade so anbiete.
Dann finde ich beides spannend.
Genau, weil das, was ich gerade so tue, das wäre so schön einfach gewesen. Das wäre gewesen, ich lebe gerade. Und das wäre eigentlich schon die Antwort gewesen. Ich lebe gerade mit mir, mit meiner Familie. Und was ich gerade so anbiete, ist ja so ein Stück weit im Prinzip auch so ein Teilhaben daran, wie ich mein Leben gestalte. Und wie du sagst, es ist dann sehr vielfältig, sehr bunt. Und in der äußeren Form, sage ich mal, gibt es da den Lebensraum Familie, gibt es den Lebensraum Kita. Und das sind so die zwei Plattformen, unter denen ich Sachen anbiete. Und die Namen sagen es ja schon, einmal ist der Fokus mehr auf Familien und einmal ist der Fokus mehr auf Kindertagesstätten gerichtet. Und im Grunde ist es aber eine große Schnittmenge. Und deswegen bin ich auch gerade dabei, sozusagen mein Angebot nach außen noch klarer sichtbar zu machen. Ich werde ganz bald nur noch eine Seite haben, die dann heißt Julia Stoch, so wie auch mein Name ist, weil ich glaube, das ist das Dach, worunter sich letztendlich alles verbindet, was ich anbiete. Das bin ich selber, das bin ich, wie ich lebe, was ich so für einen Weg gegangen bin, wieso ich jetzt heute das tue, was ich tue. Und da lasse ich im Prinzip, sage ich jetzt mal, Menschen daran teilhaben, an dem, was ich für mich erfahren habe. Und das kann eben das Familienleben sein, weil ich habe selbst eine Familie. Es kann der Bereich Kindertagesstätten sein. Ich war selber tätig, 8 Jahre lang bei einem Träger für Kindertagesstätten. Und der andere neue große Bereich, der jetzt dazukommen wird, ist der Lebensraum Mensch, so nenne ich das. Das ist sozusagen mein Herzensprojekt, weil wenn ich jetzt heute sage, worin bin ich eigentlich Expertin, dann ist es nicht im Bereich Familie oder Kita oder sonst was. Es gibt nämlich etwas, was das alles vereint für mich und das ist das Menschsein. Und darin würde ich auch sagen, bin ich Expertin, weil das bin ich schon seit 41 Jahren jetzt. Ich bin hier Mensch auf dieser Erde und das biete ich letztendlich an, mich als Mensch zu zeigen und da mit mir in Beziehung zu gehen. Das ist jetzt mal so ganz, ganz grob schnell gesagt. Und jetzt könnte man natürlich in Millionen kleine Teilbereiche da reingehen. Und der Geist und mein Leben ist sehr verzweigt, so würde ich das sagen. Und so kann ich immer auch unglaublich viel erzählen und lass mich da jetzt gerne durch dich durchführen, durch dieses Gespräch.
Da habe ich so gleich so einen Impuls gehabt. Du warst ja 8 Jahre, hat sie gesagt, bei einem Träger. Und du bist aber damals, ich möchte fast sagen, also so habe ich so ein bisschen für mich interpretiert, auch so gewissermaßen ein bisschen Quereinsteigerin gewesen. Kann man das so sagen?
Genau,
Weil du bist
kann
ja
man total
eigentlich bist
so
aus der
sagen.
Psychologie gekommen, richtig? Also
Also
oder studienmäßig, sage ich mal.
studienmäßig, genau. Und das ist jetzt so, also ich sage heute, ich bin jetzt gerade so ein bisschen so beruflich gesehen in meinem dritten Leben. Also jetzt bin ich selbstständig und berate eben das, biete das an, was ich jetzt anbiete. Und mein erstes berufliches Leben war, dass ich in der Wirtschaft tätig war. Also ich habe eben Psychologie studiert, habe das dann abgeschlossen und hatte schon während, sage ich mal, des Studiums hat sich immer mehr so rauskristallisiert, dass ich ja meine Diplomarbeit bei VW geschrieben habe und alles ging so Richtung Wirtschaft und ich war da, sage ich jetzt mal, auch recht erfolgreich, hatte immer sehr positives Feedback und alle haben mir gesagt, ja, Julia, das kannst du, das ist dein Weg und ja, hat sich gut angefühlt, viel
Ja, hat
bestätigt
sich.
außen zu bekommen. Und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und hatte dann meine erste Stelle in einer Werbeagentur in München. Ich habe in Niedersachsen studiert und war dann in München in der großen Stadt in der Werbeagentur. Und das war irgendwie so meine erste Erfahrung jetzt, sage ich mal, jenseits meines familiären Umfeldes, wo ich aufgewachsen bin, und habe da unglaublich viele Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, die sich ganz gut angefühlt haben. Und gleichzeitig passierte aber auch viel mit mir in den nächsten 8 Jahren, so sage ich jetzt mal, wo ich dann in der Wirtschaft tätig war. Erst eben in dieser Werbeagentur, in der qualitativen Marktforschung. Später bin ich dann in eine kleine Unternehmensberatung gewechselt, die auch sehr beziehungsorientiert gearbeitet hat, wo ich dann auch eine ganz spannende Ausbildung machen durfte, die auch ein großer Meilenstein in meinem Leben ist, wie ich heute auch noch arbeite. Von daher waren das alles sehr positive, spannende Erfahrungen, aber gleichzeitig bin ich am Ende dieser Zeit auch ganz klar sehr intensiv mit mir selbst in Kontakt gekommen, würde ich mal sagen, und mit meinen Mustern, die ganz stark waren. Ich lebe einfach, sage ich jetzt mal, das Leben, wo ich mich scheinbar irgendwie gut in unsere Gesellschaft einpasse, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich erfolgreich bin, und habe dann aber irgendwann gemerkt, es hat mich nicht wirklich mit Freude erfüllt, was ich getan habe. Es war eine Anstrengung. Also das Leben, was ich geführt habe bis dahin, hat mich unglaublich angestrengt und hat dann auch, sage ich mal, auf vielen Ebenen, sage ich mal, zu einem gewissen Zusammenbruch geführt, so will ich das heute beschreiben. Und das war aber eine unglaubliche Chance, weil da habe ich dann angefangen, genauer hinzuschauen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich und was will ich eigentlich tun. Und das war dann, sage ich mal, großer Umbruch in vielerlei Hinsicht in meinem Leben. Und eine äußere Erscheinung war dann der Wechsel der Branche. Ich wollte mich damals schon selbstständig machen, hatte eigentlich einen ganz genauen Plan, der dem sehr ähnlich ist, was ich heute tue. Aber ich bin jetzt total froh, dass ich das damals nicht getan habe, weil mir fehlten gewisse Erfahrungen, und zwar die Erfahrung der Praxis. Also das Wirkliche, darüber zu sprechen, wie man mit Kindern zusammen ist oder was da die Wege sind, ist natürlich sehr viel einfacher. Ich sage jetzt, anders ist es auch möglich, aber sehr viel einfacher, wenn ich es selber spüre und erfahren habe, wovon ich berichte. Und deswegen bin ich wieder sehr dankbar um diese 8 Jahre in beim Träger für Kindertagesstätten, der auch sehr beziehungsorientiert ausgerichtet ist. Also ich habe mir schon immer auch die Orte gesucht, sage ich jetzt mal, wo ich schon tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, schon da hingegangen bin, was mich schon immer angezogen hat, und zwar das In-Beziehung-Sein, wo das im Mittelpunkt steht. Und dann durfte ich da wieder unglaublich viel lernen für mich auf jeglicher Ebene und habe dann einfach gemerkt, dass immer mehr ich mit Rahmenbedingungen, Situationen da konfrontiert war, wo ich einfach, wie soll ich es ausdrücken, es wieder anstrengend fand. Anstrengend fand, innerhalb dieses Gerüstes mich zu bewegen mit dem, was ich gespürt habe. Und ich habe gemerkt, ich müsste jetzt wieder einen Schritt tun, einen Teil von mir verstecken, mich anzupassen und zu sagen, okay, ich sehe das alles und ich drücke mich jetzt hier aber trotzdem rein, und habe dann ganz klar entschieden, nein, ich will ganz klar sein in dem, was ich sage, was ich fühle, wer ich bin, und möchte aufhören, mich irgendwo reinzupressen. Und das Gleiche eben auch, ich hatte inzwischen 2 Kinder, also man merkt jetzt schon, das sind so viele Geschichten, die sich dahinter verbergen. Das Gleiche wollte ich ganz klar für meine eigenen Kinder, dass sie sich nirgendwo reinpressen müssen, sondern dass sie einfach sie selbst sein können. Und wir gleichzeitig auch als Familie nicht uns irgendwo reinpressen müssen. Und das bedarf dann wieder gewisser Anpassungen, so würde ich das mal sagen, damit wir uns, jeder als Mensch in unserer Familie, mehr wir selbst leben können. Und in diesem bin ich eigentlich die ganze Zeit, damit bin ich die ganze Zeit beschäftigt. Im Grunde, das, was ich anbiete, ist das Gleiche, was ich für mich gerade lebe. Also mich in meinem Leben voll und ganz zu entfalten und dabei wiederum Menschen, das kann in der Familie sein oder auch in Kindertagesstätten, zu begleiten, mehr sie selbst zu sein. Weil ich glaube, das ist das letztendlich, was jeder Mensch möchte, weswegen wir hier sind, als wir selbst in Beziehung zu gehen. Und ich selber weiß aber, das hört sich immer so easy an und ist so ein einfacher Satz, aber für mich ist es ein Weg, der manchmal auch herausfordernd ist. Mhm.
Da sind jetzt mindestens 3 Fragen bei mir schon mal aufgeploppt. Du hast von Situationen gesprochen beim Träger oder ne, bei dieser Arbeit im du hast ja sowohl als im Kindergarten als im Gruppendienst gearbeitet, richtig?
Also ganz kurz skizziert, ich habe gestartet als Gruppenleitung einer Krippengruppe. Der Träger bestand nur aus einer Kita und ich bin dann mit dem Träger sozusagen gewachsen. Heute hat der Träger 4 oder gar 5 Einrichtungen. Ich bin jetzt gerade selber unsicher. Ich war dann Leitung dieser Krippengruppe. Dann wurde ich stellvertretende Leitung und Kita-Leitung innerhalb eines Jahres, sage ich mal, was auch, sage ich mal, symptomatisch ist für die Branche. Man kann da, wenn man möchte, sehr schnell wachsen, weil halt einfach sehr viel Bewegung ist in diesem Bereich. Und dann bin ich dann, als meine Kinder geboren wurden, habe ich entschieden, jetzt ich bin so intensiv mit meinen eigenen Kindern zusammen, obwohl es mir super viel Freude gemacht hat, bin ich dann, sage ich mal, aus dem Geschehen einer einzelnen Einrichtung komplett rausgegangen und hatte so eine übergreifende Funktion als, wie nannte sich das, irgendwie so eine Leitungsfunktion über alle Einrichtungen, die sich dann später herauskristallisiert hat, weil es einfach meine Stärke ist, so würde ich mal sagen, wirklich pädagogische Beratung zu machen. Ich habe dann die Mitarbeiter geschult, habe Elternvorträge gemacht, also es nannte sich pädagogische Fachberatung im Prinzip meine Position und die habe ich dann bis zum Ende bei dem Träger gemacht. Das sind so meine Erfahrungen. Bin dann aber immer wieder auch in die Gruppen reingegangen und habe vor Ort, sage ich jetzt mal, mitgearbeitet, einfach entweder im Sinne von Supervision, Hospitation, aber auch im Sinne einfach personeller Unterstützung. Und das ist eben auch ein ganz großes Themenfeld in dem Bereich, dass ich sage jetzt mal, in jeder noch so gut geführten Einrichtung der Faktor Mensch halt einfach dabei ist und Menschen sind nicht ständig verfügbar und von daher gab es auch immer wieder Situationen, wo einfach zu wenig Menschen da waren, die für die Kinder da sein konnten. Und dann bin ich in die Gruppen auch eingegangen.
Kannst du vielleicht mal so ein paar konkrete Beispiele geben, wo du mit der Zeit so gemerkt hast, hier würde ich irgendwie anders agieren. Das ist so ein Rahmen gerade, der für mich nicht passt oder irgendwann nicht mehr gepasst hat. Weil so geht es mir nämlich auch, oder ging es mir auch. Ne? Ich bin also 3 Jahre jetzt Quereinsteiger gewesen. Und genau das ist ja so die Motivation, diesen Kongress zu machen.
Also ich glaube, das ist tatsächlich so, was ich jetzt auch anspreche, ist das Thema, was mich persönlich in der ganzen Zeit am meisten gestresst hat, egal in welcher Position, war der Personalmangel. Also und der Personalmangel insofern, der Mangel an Masse und auch der Mangel an Menschen, die die gleiche Haltung hatten wie ich. So diese 2 Bereiche. Und dieser Personalmangel jetzt gerade am anstrengendsten fand ich das, als ich Leitung war, immer wieder festzustellen, hey, hier kommen die Kinder her und jetzt sind hier aber nicht genug Erwachsene, die entspannt für sie da sein können. Oder als ich Gruppenleitung war, wenn dann meine Kollegen nicht da waren und ich war da, gemerkt habe, so, ich kann jetzt nicht mehr in der Art und Weise mit den Kindern zusammen sein, wie ich das gerne würde, weil ich jetzt einfach aufgrund der Menge an Bedürfnissen im Raum total gestresst geworden bin. Und geschweige denn, dass ich nochmal zwischendurch mich hinsetzen konnte und gut für mich sorgen konnte. Was ich sage, was eine essentielle Wichtigkeit hat, wenn man gut mit anderen Menschen zusammen sein möchte, heißt es auch immer wieder Zeit zu haben, mit sich selbst in Beziehung zu gehen und Dinge zu tun, die einem einfach Freude bereiten. Und ich dieses permanente, sage ich mal, im Tun sein, etwas tun müssen, hat bei mir und gefühlt auch bei den Menschen um mich herum zu einem gewissen Stress geführt. Und ich glaube ganz klar, dass ein Feld von gestressten Menschen, die eigentlich nicht in ihrer Freude sind und in ihrer Spannung sind, nicht das beste Feld ist, in dem Kinder wiederum freudvoll aufwachsen dürfen. Und das war ganz klar meine Haltung in mir, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte, deswegen war ich auch in diese Branche gekommen. Ich möchte, sage ich mal, an dem Punkt Menschen begleiten, wo ich glaube, wo das meiste Potenzial für uns Menschen hat. Und das ist in den ersten 5 Lebensjahren, da erfahren, das, was wir da erfahren an Gefühlen, an Erlebnissen, das prägt uns. Daraus schöpfen wir dann die ganze restliche Zeit. Und deswegen bin ich da auch hingegangen und habe dann aber gemerkt, so puh, also in diesen Räumen, das strengt mich jetzt selber so an, dass ich selber gar nicht mehr so ganz entspannt und ich selbst bin, und habe dann entschieden, okay, ich gehe ein Stückchen weiter raus, damit ich wieder entspannter sein kann und aus dieser Position vielleicht wieder entspannter sehe, ja, wie stehe ich jetzt eigentlich zu der Institution Kita? Und ich sage jetzt mal, das ist auch immer noch im Prozess, da bin ich selber noch im Wandel. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung war da eine Zeit lang sehr viel Kritik, so würde ich das sagen. Und je weiter man von etwas weggeht, umso friedvoller wird das natürlich auch wieder. Weil ich sage jetzt nicht mehr, so wie ich das eine Zeit lang gemacht habe, so ganz klar, nein, es darf keine Kitas geben. So, das war eine Zeit lang, wo ich das so an Pranger gestellt habe, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Dazu neige ich auch als Person einfach manchmal dieses Extreme. Und nachdem ich dann so extrem die andere Haltung eingenommen hatte, merke ich jetzt, ich pendle mich mehr wieder in einer Balance in der Mitte ein und kann es objektiver betrachten. Es war jetzt so ein konkretes Beispiel und dann habe ich mich jetzt wieder im grundsätzlichen Philosophieren verloren, aber ich kann gerne noch ein weiteres konkretes Beispiel suchen.
Achso, ich dachte, jetzt kommt noch ein Beispiel.
Ach, ja, ich wollte erst
also,
mal schauen.
Also zum Beispiel, was mich, das hast du vielleicht so in der Kongressankündigung gehört, ich sag mal, dieser Personalmangel, und das waren die zwei Sachen, einerseits der Mangel und andererseits die Haltung der Kolleginnen und Kollegen, ist was, was auch mich sehr anstrengt. Und dann kommt es ja sozusagen in die konkreten Teilbereiche. Da werden wir nachher auch gleich nochmal drauf eingehen, nämlich du hast ja Kriterien aufgestellt, wie du dir eine sogenannte Freilern-Kita vorstellst. Und letzten Endes hängt das natürlich auch oft zusammen. Also bei mir ist zum Beispiel dieses, dass die Kinder sehr wenig selbstbestimmt sich bewegen können im Kita-Alltag, dass sie bei uns, oder in meiner Erfahrung war es bis jetzt, auch sehr wenig mitbestimmen durften, dass sie teilweise als Objekte eigentlich behandelt werden, die als Masse sozusagen bestimmte Dinge zu tun haben und zu funktionieren haben, und da einfach ganz viel hinten runterfällt. Und natürlich auch schön, wie du angesprochen hast, dieses, dass die Erzieher auch wieder aus dem Personalmangel heraus, aus einem schlechten Kind-Erzieher-Verhältnis von der Anzahl her, dass die gar nicht die Chance haben, für sich selber zu sorgen und dann natürlich auch unter Stress nochmal unentspannter sicher auf Dinge auch reagieren, als es anders der Fall wäre.
Ja, und vor allem, ich glaube, so das Thema, deswegen tue ich mich auch immer mit solchen Beispielen schwer und schiffe da so ein bisschen drum herum, weil eben meine Haltung ist das Gewaltfreie, so sage ich mal, das Friedvolle in Beziehung treten mit allem, was so um mich herum ist. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zurückgehe und Kritik äußere und sage, das ist mir aufgefallen, das ist mir ausgefallen, dann erschaffe ich schon wieder eigentlich ein gewaltvoller Blick auf etwas, was ich erlebt habe, und auch auf die Menschen, die ich da erlebt habe. Und ich merke, mit all dem nähre ich das ein Stück weit auch, und ich versuche, und deswegen bin ich da auch rausgegangen, sozusagen eigentlich die andere Seite zu nähren für mich. So. Und einfach kurz als Erklärung, weswegen ich da immer so drum herum schiffe um diese Negativbeispiele. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, würde es mir helfen, wenn du sie nochmal kurz stellst.
Na gut, das wäre jetzt sozusagen die Frage einfach, ob du auch so das an was Konkretem festmachen kannst. Aber wir müssen gar nicht so sozusagen uns ich negativ...
Ich hatte gerade eine Antwort, ich habe sie nur verloren. Also. Okay.
Nee, ich hatte ja, mir ging es einfach nochmal um so was dich vielleicht ganz konkret gestört hat. Wir hatten ja so diese Themen, ne? Kind als Objekt, wenig Selbst- und Mitbestimmung.
Genau, jetzt habe ich es wieder, das Thema Selbstbestimmung. Weil das ist so, wo ich sage, dieses Thema Selbstbestimmung, das war auch das, was ich gemerkt habe, selbstbestimmt zu jeder Zeit zu tun, was man möchte, ist halt schwer in einer Gruppe von Menschen. Und das ist auch immer noch das, weswegen ich da jeglichen Respekt habe vor allen Menschen, die in dieser Branche arbeiten, weil es ist halt praktisch für mich sehr schwierig umsetzbar, dieses Ideal der kompletten Selbstbestimmtheit und ich bin frei in dem, was ich tue, wenn wir eine Gruppe von Menschen auf sehr kleinem Raum haben, muss man dazu sagen. und von drumherum halt einfach wieder ein Geflecht ist, sage ich mal, von Wünschen, Zielen, Erwartungen an das System. Und damit meine ich jetzt die Eltern, meine ich vielleicht die Bildungspolitik und sowas. Da sind halt überall so Wünsche und Erwartungen, was in diesem Ort passieren soll. Und gleichzeitig haben wir an uns den Wunsch, völlig frei und entspannt und selbstbestimmt damit umzugehen. Und selbst wenn ich jetzt als pädagogische Haltung, als Konzept das, was wir ja eigentlich mittlerweile haben, also jetzt zumindest in Bayern gibt es, sag ich mal, den Bildungs- und Erziehungsplan, der entspricht eigentlich sehr meiner Haltung, wenn man da mal so reinliest. Da stehen wundervolle Dinge drin, da bin ich nicht mit in Widerstand. Nur das Ganze kann ich ja dann nur leben, wenn ich selber auch diese Selbstbestimmtheit für mich empfinde. Also wenn da Erwachsene sind, die selber frei sind, die selber sich von all den Erwartungen lösen können und wenn jetzt zum Beispiel, jetzt ganz konkret, es Sache ist, dass meine zwei Kolleginnen sind krank und ich bin jetzt hier alleine mit den Kindern und entscheide für mich, das ist für mich nicht machbar. Ich kann sozusagen so nicht in Beziehung gehen. Das ist für mich, ich kann nicht gleichzeitig da hinten ein Kind, sage ich mal, in Beziehung wickeln und gleichzeitig hier den Konflikt begleiten und dabei noch, sage ich mal, dafür sorgen, dass, keine Ahnung, was noch kommt. Meine Kollegin, die gerade ein Thema hat und mit mir darüber sprechen möchte. Und dann komme ich einfach in so einen extremen Zwiespalt, dass ich entscheiden muss, ja, wie bekomme ich jetzt wieder das in meiner Haltung alles unter einen Hut? Und für mich ist da letztendlich die Antwort in solchen Situationen ganz klar, meine persönlichen Grenzen zu benennen und zu sagen, ich kann so heute den Tag nicht gestalten. Ich bitte euch, dass eure Kinder zu Hause bleiben. Einen Weg zu finden und den zu artikulieren, wo ich im Frieden wieder mit mir und meinem Leben bin und nicht darüber hinwegzugehen und einfach zu tun, was von mir erwartet wird, sondern tatsächlich mich mit einer Selbstermächtigung wieder zurückzuholen und diesen Raum Kita tatsächlich nicht als eine Dienstleistung, Institution zu sehen, wo ich alles tue, was von mir erwartet wird. Und das ist meiner Erfahrung nach eben eine große Aufgabe, wo ich selber gemerkt habe, so, puh, das kostet mich so viel Kraft, sage ich mal, in diesem Rahmen einfach ich selbst zu sein. Da sammle ich lieber ein bisschen Kraft außerhalb, wo ich einfach andere Rahmenbedingungen habe, wo ich besser, sage ich mal, ich selbst sein kann, stressloser. Weil wenn man eine eigene Familie hat, ist das genug Aufgabe, finde ich, da immer wieder man selbst zu sein und seinen Raum zu halten. Und ich finde es aber existenziell wichtig. Und so jetzt sozusagen der nächste große Bereich ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der Umgang mit Gefühlen. Also wo ich immer wieder gemerkt habe, wie wird mit Gefühlen allgemein umgegangen? Wie habe ich das als Kind erlebt? Wie haben das andere Menschen erlebt? Und so geben wir das immer weiter und weiter und weiter. Und das war halt auch was mich einfach oft sehr geschmerzt hat, würde ich mal sagen, wie mit Gefühlen in meiner Nähe umgegangen wurde. Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, da heile ich selber meinen eigenen Umgang mit meinen Gefühlen im Zusammensein mit meinen Kindern, mit mir. Und erst wenn ich da wieder klar bin, kann ich das natürlich auch gut andere dabei begleiten, es auch zu tun. Und also so.
Also es geht so möglicherweise darum, Gefühle nicht zu unterdrücken und auch vor allem auch nicht bei anderen zu unterdrücken, sondern da den Raum zu halten. Könnte man das so sagen?
Genau. Also ich würde sagen, als erstes eben die Gefühle nicht zu unterdrücken, sie da sein zu lassen. Also ich nehme jetzt das klassische Beispiel, sage ich mal, die Wut. Also das ist jetzt ja auch gerade, wenn wir über Kindertagesstätten, jetzt gerade Kinderkrippen auch, das ist jetzt auch so der Bereich, in dem ich hauptsächlich einfach gewirkt und gearbeitet habe. Das sind ja nochmal ganz kleine Menschen, also die wirklich ja erst anfangen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und da einfach für einen Erwachsenen es unheimlich anstrengend sein kann, wenn da, sage ich jetzt mal, 12 Kinder gerade ihre Gefühle komplett zum Ausdruck bringen. Und wenn ich jetzt selber auch noch lauter unbearbeitete Gefühle habe, schon alleine für jemanden, der total klar ist, der total entspannt ist, der alles seinen Raum lassen kann, ist es einfach anstrengend, wenn da 12 wütende Menschen in einem Raum sind. Ist natürlich nicht immer so, aber da aber dann nicht zu sagen, okay, das darf nicht sein, du bist falsch oder du müsstest nur besser funktionieren oder ich bin jetzt falsch, weil ich damit nicht umgehen kann. All das, sage ich mal, verkompliziert unseren Umgang mit Gefühlen in dem Moment, wo wir sagen, das darf nicht sein. Und diesen Raum aber herzustellen, wo man wirklich den anderen mit seinen Gefühlen annimmt, aber trotzdem nicht über seine persönlichen Grenzen geht, weil dann produziere ich auch letztendlich wieder einen Konfliktherd, was nicht friedvoll ist, ist für mich eine unglaublich herausfordernde Situation, was schon in 2er-, 3er-Konstellationen, so wie man das in der Familie hat, oft Menschen an ihre Grenzen bringt. Und dass das in Kindertagesstätten für die Menschen da gar nicht so einfach ist, das ist das, was ich für mich sehe. So. Und da Menschen bei zu begleiten, finde ich extrem wichtig. Und ein einfacher Weg ist natürlich zu sagen, du musst einfach klar deine Grenzen setzen. Also du musst einfach nur klar sagen, das mag ich nicht, das will ich nicht und lass mich in Ruhe. Dann baue ich hier wie so eine Wand auf, wo da ist der mit seinen Gefühlen, hier bin ich mit meinen Gefühlen. In dem Moment findet aber keine Beziehung mehr statt. Und das ist das, sage ich jetzt mal, was ich ganz viel beobachtet habe in Kindertagesstätten, diese Mauern, die zwischen Menschen aufgebaut werden, damit jeder da überhaupt noch überleben kann. Besonders die Erwachsenen in diesem System gut durch den Tag kommen, damit sie sich nicht komplett selbst aufopfern, so würde ich das mal sagen. Weil dieser Weg jetzt in Beziehung, diese Gefühle zu klären, erfordert, dass ich als Erwachsener in diesem Raum selber kein Objekt bin, sondern ich bin selber ein Subjekt. Ich bin selber jemand, der fühlt, der spürt, dem was zu viel wird. Und da braucht man erstmal einen Ort, eine Kita, wo man das auch sein darf. Und erst wenn ich das selber sein darf, dann kann sozusagen auch die andere Seite, der kleine Mensch, das Kind, sozusagen auch es selber sein. Und das ist so das, was ich jetzt beobachte. Es gibt halt wahnsinnig viele Konzepte und Ideen von Selbstbestimmtsein für die Kinder. So. Und der Ausgangspunkt ist aber für mich der große Mensch, der ja diesen Raum letztendlich schafft, der die Institution Kindertagesstätte ja da zur Verfügung stellt, diesen Raum für die Kinder. Und derjenige, der diesen Raum schafft, der braucht halt das Gleiche für sich. Sonst kann er da gar kein selbstbestimmter Begleiter sein.
Mhm. Zwei Dinge. Das erste, du hast vorhin davon gesprochen, dass du so eine Ausbildung genossen hattest, die viel bei dir bewegt hatte. Und ist das das Family Lab? Sprichst du?
Das ist das zweite. Ich sage jetzt mal so, das erste ist die Kunst des Zuhörens. Das ist so eine spirituelle Coaching-Ausbildung, so würde ich das mal sagen, die ich gemacht habe, damals noch in der Wirtschaft, in der Unternehmensberatung. Und da habe ich für mich, sage ich mal ganz klar, erfahren, was es eigentlich heißt, in Beziehung zu sein und Kommunikation zu beenden. Also was wir tun im Alltag ist eigentlich, wir meinen in Beziehung zu sein. Da sitzt jetzt jemand, der spricht und ich höre zu und ich antworte darauf. Und dann habe ich das Gefühl, okay, ich war den ganzen Tag mit Menschen in Beziehung. Und dann aber auf, wenn man genauer hinschaut, merkt man, da bin ich und da ist der andere, aber wir begegnen uns gar nicht. Jeder ist so in seinem Film und obwohl ein Gespräch stattgefunden hat, waren wir nicht wirklich in Beziehung, weil da kein wirkliches gehört und kein wirkliches verstanden war. Und das ist letztendlich diese Frustration, in der wir alle so durch die Welt gehen, weswegen wir uns auch alleine fühlen, weil wir gar nicht, sage ich mal, die Momente erleben, wo da jemand ist, der uns wirklich sieht, der uns wirklich versteht, der uns wirklich zuhört. Und dadurch wird das Leben dann auch, sage ich jetzt mal, schal und unerfüllt und man kommt eben in diese Depression, dieses ich bin immer nur allein und nichts ist genug und keiner sieht mich und mein Partner mag mich nicht und meine Kinder und das alles. Und das war letztendlich diese für mich lebensverändernde Erfahrung, tatsächlich das für mich im Verstanden auch zu haben. Ich hatte das Glück, so würde ich sagen, dass ich schon relativ mit einer Fähigkeit oder sowas auf die Erde gekommen bin, wo ich das zum einen erleben durfte und zum anderen auch dieser Beziehungsfluss für mich schon eine gelebte Erfahrung war, aber ich hatte auch genau das andere erlebt. Und das verstanden zu haben für mich, hat sowohl für mein ganzes Leben was verändert, weil ich ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass das so ist, konnte ich nicht mehr sozusagen ein Leben führen, wo unerfüllte Beziehungen stattfinden. Also das ist für mich nach wie vor so, wenn ich zu lange merke, ich bewege mich in Feldern, wo ich nenne das Kommunikationszyklen nicht beschlossen wird, wo wir uns begegnen, ohne dass ich den anderen sehe oder der andere mich sieht, dann merke ich, das ist für mich nicht nährend und dann verändere ich was. Und das war so dieser Umbruch, sage ich mal, der da stattgefunden hat. Und das Family Lab, auf das du angesprochen hast, das war dann auch nochmal ein Meilenstein. Weil ich sag mal, von dieser Ausbildung bis meine eigenen Kinder zur Welt kam wieder Verwirrung in meine Erkenntnisse herein. Insofern, dass ich mich eben in einer Kindertagesstätte befand und ich ein Mensch bin, der gewohnt ist, Dinge gut machen zu wollen, richtig machen zu wollen. Also habe ich viel gelesen, habe mich viel beschäftigt, habe viele Ratgeber gelesen, war, sage ich mal, sehr affin mit der Pickler-Pädagogik. Emmy Pickler hat mich sehr angezogen. Und dann kamen meine eigenen Kinder zur Welt und ich merkte, dass da wieder irgendwas schal war in meiner Beziehung zu meinem Sohn. Also, dass da Dinge passierten und es fühlte sich nicht ganz erfüllt an. Und dann hatte ich das Glück, dass eben ich war bei einem Kita-Träger, der eben sehr offen ist für all diese Dinge. Da hat die Geschäftsführung mich letztendlich mich gebeten, diese Ausbildung zur Family Lab Seminarleiterin zu machen, weil sie die eigene Kita Family Lab zertifizieren war. Und ich weiß noch, dass mein Aha-Erlebnis in dieser Ausbildung war, dass mich dann auch eine Psychologin, die ich immer wieder mit der Frage letztendlich nervte, weil mein Sohn war damals so 2, glaube ich. Meine Tochter war ein halbes Jahr alt. Meine beiden Kinder sind sehr eng beieinander. Und ich hatte immer das Thema, dass mein Sohn seine Hose nicht anziehen wollte. Und ich wollte, dass er die Hose anzieht, weil ich wollte mit ihm rausgehen. Und nun hatte ich aber zusätzlich halt meine gesamte Haltung, mein Wissen. Ich hatte Emmy Pickler gelesen, wie ich achtsam Kinder begleiten soll. Ich war bei einem Seminar bei Lienhard Valentin gewesen. Also so ganz viele Bausteine, die da so in meinem Kopf waren, die mir eine Vorstellung machte, wie ich das jetzt achtsam machen könnte, meinem Sohn die Hose anzuziehen. Weil es war für mich total klar, dass er halt diese Hose anziehen muss. Ich müsste es ja nur achtsam schaffen, ihm diese Hose anzuziehen. Mhm. Und so fragte ich auch immer wieder in diesem Laufe des Seminars an verschiedenen Stellen, meine Kollegen, den Seminarleiter, ja, aber wie soll das denn jetzt konkret, jetzt beschreibt doch mir bitte mal konkret, wie ich jetzt achtsam meinem Sohn da jetzt die Hose anziehe. Auch so eine klassische Frage, die man jetzt von Erziehern gestellt bekommt, wie wickele ich denn jetzt konkret achtsam? Wie geht denn das jetzt ganz genau? Und wie mache ich das denn jetzt? Und dann bekam ich letztendlich die Antwort, Julia, kann es sein, dass du von deinen Kindern immer noch Gehorsam erwartest? Und in dem Moment so kompletter Widerstand von meiner Seite, Reduktion des anderen zu sagen, so, ich erwarte auch nicht von meinen Kindern Gehorsam. Hallo, ich bin Julia, Mrs. Superpädagogin, ich habe das alles gelesen, ich bin Frau Achtsamkeit und ich erwarte von meinen Kindern Gehorsam. So, und so saß ich dann auch erstmal da, habe das so stehen lassen und habe so gedacht, die hat mich einfach nicht verstanden, die kennt mich ja auch nicht, die weiß ja nicht, wie viel ich weiß. Und dann am gleichen Tag war ich zu Hause dann wieder nach dem Seminar, mein Sohn sollte seine Hose anziehen oder irgendwas anderes war, ich weiß es nicht. Und ich saß mit ihm im Raum und sah mich selber immer so hinter ihm herlaufen und irgendwann habe ich mich einfach hingesetzt. Und saß da und es war wirklich, ich nenne solche Momente heute Erspürnisse. Und plötzlich hatte ich so eine Erspürnis, wo ich gefühlt habe so, ja, du erwartest immer noch Gehorsam. Für dich ist ganz klar, letztendlich auf einer gewissen Ebene, wenn du willst, dass dein Sohn eine Hose anziehen soll, dann soll der am Ende die Hose anhaben. Diese Option tatsächlich zu sagen, es ist jetzt gerade nicht möglich, er will sie nicht anziehen, die gab es nicht. Und das hat es so anstrengend gemacht, weil dieses Ziel, du musst die Hose anziehen, aber das auf achtsame Weise, war so klar im Raum, das hat zwischen uns, auch wenn es augenscheinlich sehr achtsam war, war es trotzdem noch der Machtkampf. Und das mir einzugestehen, das war zum einen ein großes Ding erstmal, weil dann natürlich auch in solchen Momenten kommt erstmal viel Traurigkeit, auch sich selber zu sagen, okay, das war jetzt unsere Beziehung auch bis hierher, mein Sohn war ja schon 2. und das andere zu merken in dem Moment, wie wenig ich, und das war der nächste Prozess, der gleichzeitig ablief, wie wenig ich eigentlich wirklich mit meinem Sohn in Beziehung war, weil da ständig all diese Theorien und Bücher zwischen uns standen. All die Gelehrten, die scheinbar ja wussten, wie man mit Kindern in Beziehung ist, anstatt dass ich einfach mich hinsetze und fühle, ja, wie fühlt sich das jetzt an? Hier bin ich, die das möchte, da ist mein Sohn, der fühlt sich jetzt so. Und in dem Moment war so völlig klar, es gibt keine Antwort auf diese Frage, die mir irgendjemand anders, außer ich selber in der jeweiligen Situation beantworten kann. Weil jeder Mensch, jede Situation, jeder Moment ist so unterschiedlich. Und in manchen Situationen kann mein Sohn vielleicht gut mit mir kooperieren, wenn ich ganz klar sage, du, ich bin jetzt so ungeduldig, ich will zur Arbeit, ich habe das für mich entschieden, ich will, dass du die Hose anziehst. Und das kann vielleicht auch manchmal von außen betrachtet nicht besonders achtsam wirken, ist aber für uns in der Beziehung ganz friedvoll und stimmig, weil das unsere Form des In-Beziehungsseins in dem Moment ist. Wohingegen dieses liebevolle Säuseln voller Achtsamkeit manchmal sehr beziehungslos sein kann, wenn ich das nur tue, weil ich das in einem Buch gelesen habe, aber nichts mit meinen inneren Gefühlen gerade zu tun hat. Und diese Erfahrung letztendlich ausgelöst durch diese Family Lab Seminarleiterausbildung war für mich nochmal tatsächlich ein Umbruch, ein Meilenstein, wenn ich so sagen würde, was Authentisches im Beziehungssein betrifft. Und das ist ja auch so ein ganz großes Wort bei Family Lab, die Authentizität. Gleichzeitig gibt es da noch andere Werte, eben wie die Gleichwürdigkeit zum Beispiel. Und wo ich dann gemerkt habe, so, wow, da habe ich jetzt plötzlich etwas, sage ich mal, ein Konzept oder ein Weg, den ja sozusagen Jesper Juhl, der jetzt gerade vor ein paar Tagen gestorben ist, geebnet hat, den ich gut gehen kann, also wo ich mich wiederfinde. So. Aber nicht, und das jetzt auch so auf Jesper Juhl, der ganz klar mal gesagt hat, bitte, ich bin kein Guru, setz mich nicht auf ein Podest. Und das war auch so ein großer Teil, den ich daraus gelernt habe, zu sagen, in meinem Wirken selber, ich darf kein Guru sein, ich darf kein Erziehungspsychologen-Ratgeber sein. Ich bin ein Mensch mit Wissen, mit Erfahrungen und ich darf Menschen dabei begleiten, aber selber anzufangen zu spüren, was es in Situationen braucht. Und da helfen keine Rezepte, keine Methoden, keine vorgegebenen Wege, sondern nur ein wieder mehr sich selbst und den anderen zu spüren und in diese Beziehung reinzukommen. Und das ist auch das, was mich halt selber total beglückt, das jetzt in meinem Leben wieder klar spüren zu können und so in Beziehung zu sein. Und deswegen ist mein das, was ich so jeden Tag tue, auch so freudvoll, weil ich merke, jedes Mal, wenn Menschen wieder diese Erfahrung für sich machen dürfen, was jetzt, sage ich mal, wirkliches in Beziehung sein heißt, das macht einfach unglaublich viel Freude und nährt einen. Und dann ist auch das Zusammensein mit Kindern einfach total schön und macht Spaß. Und das ist letztendlich das, wobei ich Menschen, egal ob in der Familie oder Kindertagesstätte, einfach begleiten will, wieder zu erkennen, dass in Beziehung sein was Schönes und nicht was Anstrengendes ist.
Mhm. Oh, mir schwirrt so viel im Kopf rum. Ich hoffe, wir kriegen das noch die Kurve. Ich überlege gerade, wo ich weitermache, weil zwei Dinge, die mir gerade einfallen, die man vielleicht auch nebeneinander stellen kann. Nämlich einerseits, weil du gerade das Thema Familie und Kindergarten oder Kita ansprichst, würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, auf deine aktuelle Situation jetzt. Und wir hatten ja im Vorfeld kurz gesprochen, ihr seid umgezogen, ne? Und es gab so diese Situation mit Kind in die Kita oder nicht. Und da gab es irgendwie, das Kind wollte nicht oder so. War das?
Also diese Situation, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret erinnern, worüber wir gesprochen haben, aber diese Situation, sage ich mal, begleitet diese Frage und diese Situation begleitet eigentlich das Zusammensein mit meinen Kindern die ganze Zeit. Kita ja oder nein, Kita grundsätzlich ja oder nein, Kita heute ja oder nein. Und letztendlich ist es natürlich ein Abbild meines inneren Zwiespalts. Also ich sage immer so, dass im Außen zeigt sich immer das, was in einem selber drin ist. Und ich befinde mich eigentlich, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, in einem inneren Konflikt, was das Thema Kita betrifft. was ich damals, bevor ich eigene Kinder hatte, so nicht hatte. So. Und weil ich dann auch erst tatsächlich so verstanden habe, was ist für mich der allerwichtigste Baustein, ich spreche jetzt vor allem für erstmal Kinderkrippe, ist das Thema, dass da Erwachsene sind, an die die Kinder gebunden sind. Weil ein Mensch in dem Alter einfach noch nicht lange Zeit ohne eine Bindungsperson auskommen kann. Eigentlich jetzt, so wenn ich jetzt von einem einjährigen Kind spreche, gar nicht. Da braucht es ständig die Anwesenheit einer Bindungsperson. Und das habe ich jetzt zum Beispiel selber, als ich in einer Kita gearbeitet habe, gar nicht so gespürt, dieses Dilemma, weil ich war ein, ich würde jetzt sagen, eine sehr liebevolle Begleitungsperson. Und alle Erwachsenen, die waren total froh, wenn ihre Kinder bei mir in der Gruppe waren. Aber, und ich habe die Kinder auch, ich würde sogar sagen, geliebt. Aber sie waren nicht an mich gebunden. Zumindest am Anfang nicht, als sie kamen. Als sie dann gegangen sind, bestand zwischen uns eine Bindung. Und das ist so für mich der Punkt, weswegen ich immer wieder selber jetzt ambivalent bin, was das Thema Kinderkrippe betrifft, weil ich oft beobachte, dass diese Bindung nicht gegeben ist. Und meine Kinder selber eben da sehr klar sind. Also so, sie sind sehr klar und sagen sozusagen, sobald sie sich wo nicht gut fühlen oder nicht hinwollen, dann zeigen sie mir das mit jedem ihrer zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und ich aber in diesem Zwiespalt war, dass ich andererseits eben ja selbst angefangen habe, meinen Weg zu gehen als Mutter, mich zu finden, mich zu klären, mich aufzuräumen, meine Selbstständigkeit zu finden. Und ich auf der einen Seite so gespürt habe, so okay, meine Kinder sind tatsächlich am liebsten mit mir und meinem Mann zusammen. Und wir könnten hier gut auch ein Leben führen. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt das bessere Leben ist, aber wir könnten gut von Seiten meiner Kinder aus, würden die ganze Zeit gerne hier sein. Jetzt, wo wir in einem größeren Haus hier auf dem Land wohnen, noch viel mehr. Und gleichzeitig ist er der Teil von mir, der eben ja nach Selbstbestimmung schreit. Also der jetzt ja, sage ich mal, eine ziemliche Zeit lang mit dem Konzept ein anderer mitgespielt hat und endlich jetzt diesen Freiraum hat, alles selbst zu gestalten. Und da sind in mir so viele Ideen und Sachen, die ich umsetzen und machen will. Und das ist einfach so ein Zwiespalt, der in unserem Leben besteht. Und da habe ich dann auch wieder lange Zeit, sage ich mal, mitgekämpft oder sowas. Und weil auch ja oft einem von außen gesagt wird, dieser Zwiespalt, diese Nichtklarheit, die ist das Schlechteste überhaupt für Kinder. Mhm. Also eine Mutter, die nicht klar ist oder Vater, der nicht klar ist oder wenn die Eltern auch unterschiedlich sind, ihr müsst klar und konsequent sein und dann entspannen sich die Kinder auch. Und grundsätzlich sage ich heute sogar dazu, ja, das ist so. Je klarer die Eltern sind, um entspannter können die Kinder sein. Das fühle ich auch. Meine Kinder sind viel entspannter, wenn ich klar bin. Nur es ist halt einfach blöd, wenn ich nicht klar bin. Und ich kann mich ja nicht zwingen, klar zu sein, sondern es ist ein Prozess, klar zu werden. Und ich finde es viel ehrlicher, sage ich mal, meinen Kindern dann offen zu sagen, dass ich unklar bin und dass es jetzt gerade die Situation ist. Und ja, das ist dann anstrengend für sie, aber sie haben jetzt nun mal diese Mutter, die so ist, wie sie ist. Und das ist sozusagen, so hat sich auch unser, jetzt in Bezug auf meine eigenen Kinder, das mit dem Kindergarten gestaltet. Ich bin immer sehr frei, sage ich mal, mit dem Konzept Kindergarten umgegangen. Meine Kinder sind an manchen Tagen gegangen, in anderen nicht. Ich weiß, dass ich damit eine Herausforderung wiederum für das Personal manchmal war, weil natürlich diese Unklarheit auch wieder natürlich was mit dem System auf der anderen Seite macht. Das bringt Unruhe rein. Das ist, wir Menschen haben gerne Strukturen und Klarheit. Bei mir genauso. Ich mag es, wenn jemand sagt, er kommt um 8, dass er auch um 8 da ist. Wenn er erst um 10 kommt, macht mich auch nervös. Und in diesem Bewusstsein, wieder achtsam auch mit der anderen Seite umzugehen, mit meiner eigenen Unklarheit, das war so mein Weg mit dem Konzept Kindergarten für meine Familie persönlich. Und jetzt bei so einem Umzug natürlich kam dieses Thema, kommt das immer wieder neu auf. Also meine Tochter wechselt jetzt den Kindergarten, mein Sohn kommt in die Schule. Und da immer wieder mit meiner Haltung und dem, was ich will, in Kontakt zu gehen und die vermeintlich richtigen Entscheidungen zu treffen, ist auch für mich persönlich immer eine große Herausforderung. Also es ist nicht so, dass ich so durchs Leben gehe und sage, ich habe mich damit jetzt viel beschäftigt und jetzt weiß ich, es ist kein Kindergarten oder der Kindergarten. Also so, ich bin da überall selber mittendrin.
Mhm. Ja, ich kann das super nachvollziehen. Mir geht das genauso, ne? Wenn ich jetzt hier 2 Tage frei habe in der Woche, um den Kongress vorzubereiten, ringe ich auch mit mir, ne? Weil ich natürlich weiß auch, dass mein Sohnemann einerseits sehr gern hier zu Hause ist, am liebsten die ganze Zeit mit mir spielen würde. Und auf der anderen Seite hat er schon seine Freunde im Kindergarten, aber es gibt auch genügend Dinge, die ihn halt stören, wie zum Beispiel irgendwie mittags liegen zu müssen. Ja, das hat jetzt vielleicht bald ein Ende, weil er Vorschüler wird, aber trotzdem. Und in dem Zwiespalt bin ich natürlich auch, der dann die Grenze hat oder meine eigene Grenze hat, ne? Dass ich sage, ich brauche ja auch Freiraum. Ja. Worauf ich hinaus wollte, auch so dieses Thema, wir haben ja den Untertitel auf Begegnung auf Augenhöhe, was ich auch sehr viel mit Bedürfnissen verbinde. Und das zeigt das Beispiel ja auch sehr schön, ne? Einerseits die Bedürfnisse der Kinder, aber eben auch die der Erwachsenen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich wollte so das Persönliche und die Kita nochmal nebeneinander stellen. Und das passt auch zu dem, was du am Anfang gesagt hattest, dass wenn ich sozusagen den Kindern, ich weiß gar nicht, wie es genau, ob frei begegnen möchte, dann muss ich auch selber sozusagen eine innere Freiheit haben. Und das wiederum hat ja absolutes Sprengkraftpotenzial. Ne, wenn wir sozusagen, und das ist ja so meine Intention mit dem Kongress, wenn wir auch Kindern oder ich sage mittlerweile lieber auch jungen Menschen sozusagen ihre Bedürfnisse zugestehen wollen, dann hat das ja Implikationen die ganze Altersstufen hinauf bis zu den Erwachsenen. Und unsere Gesellschaft funktioniert ja aktuell sehr viel auch nach eigene Bedürfnisse zurückstellen. Für die Firma zum Beispiel oder für wen auch immer. Also dieses Achtsame mit anderen, aber auch vor allem mit sich umgehen, würde ich jetzt mal mutmaßen, ist vielfach gar nicht so vorhanden, was auch wieder impliziert, dass wir es andersrum wieder von den Kindern verlangen, die quasi die ganze Schiene, die wir damals gegangen sind, mit man muss sich einpassen, man muss mitlaufen, man muss das machen, was alle tun. Man geht in den Kindergarten, die Schule, in die Uni und so weiter. Man streckt sich nach der Bank, man versucht das Beste aus sich rauszuholen, man versucht eine gute Stelle zu bekommen, man versucht die dann zu behalten. Das sind alles für mich so Bausteine, die aus meiner Sicht irgendwie so ihren Anfang in dieser Kindergartenzeit schon oder vielleicht sogar noch ein Stück davor, Krippezeit und Familienzeit haben, wo eben dieses persönliche Bedürfnis und dieses, ja, sich ausleben auch mit seinen Interessen, in dem das schon sehr früh gesteuert und in Bahnen gelenkt wird. Und so dieses zum Beispiel, das Kind sagt, ich will heute nicht in die Kita. Das zu respektieren, das hat ja extreme Auswirkungen. Oder als Kita zu sagen, ich bin heute alleine, wir wären zu dritt. Ich kann die Kinder nicht nehmen. Lass die bitte zu Hause. Ne? Das sind so zwei Seiten von der gleichen Medaille, habe ich so das Gefühl. Und darüber, über allem steht irgendwie dieses irgendwo auch ehrlich mit sich sein und Bedürfnisse zuzulassen, wo ich so das Gefühl habe, dass das total verschüttet ist in unserer Gesellschaft. Und dass wir sozusagen, wenn wir das irgendwie umkrempeln wollen, wir irgendwo ja in der Kita anfangen müssten.
Ja, jein.
Nein.
Jetzt in der Kita anfangen müssten. Eigentlich der Punkt, an dem wir anfangen können, glaube ich, sind wir selber
Und
trotz
selbst,
allem.
ja.
Weil was du jetzt so schön beschrieben hast, ist ja letztendlich, also so dieses, gibt da dieses Modell der Bedürfnispyramide, das ist jedem wahrscheinlich auch jetzt auch als Erzieher im Studium oder sowas begegnet, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo eben so schön aufgezeigt wird, was die Bedürfnisse eines Menschen sind und dass letztendlich unser höchstes Bedürfnis ist eines nach Selbstbestimmung, also dieses Bestreben zu erfahren, ich bin ein autonomes Wesen, aber gleichzeitig auch dabei zu spüren, und das ist dieses Paradox, ich bin ein verbundenes Wesen. Also wir sind komplett autonom, aber wir sind auch komplett verbunden. Und diese Erfahrung zu machen und darüber Klarheit in sich zu haben, so würde ich sagen, da liegt die Kraft unseres Menschseins, dass wir diese beiden Teile haben. Und jetzt, wenn wir Beziehung sein und Leben als Geschenk erleben und wir jetzt ich als Mensch gefüllt bin in mir, dann kann ich in Beziehung sein schenken. Dann kann ich, sage ich jetzt mal, auch eine Gruppe von Kindern führen oder leiten. Dann kann ich mit denen zusammen sein, weil ich echt was zu schenken habe. Und dann ist es für mich auch keine Mangelerfahrung, sondern dann ist es letztendlich eine Fülleerfahrung. Und das ist so meins, was ich jetzt wiederum beobachte, ist, dass wir aber in der Kindheit oder bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt Erwachsene geworden sind, eigentlich ja alle gar nicht in dieser Fülle drin stecken, wo wir jetzt was zu schenken haben, was jetzt eigentlich unsere Aufgabe, würde ich jetzt sagen, als Erwachsener ist, immer mehr diese Erfahrung zu machen, dass ich nicht mehr nur mich, also es gibt so eine Entwicklung des Menschen, das ist evolutionär einfach so, man kommt auf die Welt, da ist das Ich. Dann fange ich an, irgendwann zu sehen, ah, da ist ja auch ein Du. Und dann mache ich irgendwann die Erfahrung, ah, wir sind ja ein Wir. Und in meinem Alter, wo ich jetzt bin, mit 41, bin ich eigentlich ganz klar reif, diese Wir-Erfahrung zu machen. Und wenn ich diese Wir-Erfahrung nicht mache, dann befinde ich mich auch die ganze Zeit in diesem Gefühl von, mein Leben ist schal, weil ich vielleicht immer noch damit beschäftigt bin, mich selbst zu versorgen. Gut zu sehen, dass ich überhaupt genug Geld auf dem Konto habe, dass ich überhaupt genug Essen habe, dass ich mal laufen gehen kann. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht das, was mich jetzt nährt, sondern mich nährt, dass ich verstehe, dass ich kein einzelner Körper bin. Das ist jetzt auch dieser, sage ich mal, ganzheitliche Aspekt dessen, wie ich Menschen begleite, sondern mehr zu spüren, dass wir tatsächlich alle miteinander verbunden sind, alles mit allem verbunden ist und das jetzt in meinem Alter, sage ich mal, mein Wachstumsprogramm ist. Wohingegen, jetzt wieder zurückgegangen, das Wachstumsprogramm, was an Erfahrungen gemacht wird in den ersten 5 Lebensjahren, ist erstmal zu erkennen, ich bin ich. Also man kommt aus diesem Wir, aus dieser Wir-Suppe, sage ich mal, ein Baby, was geboren wird, das ist in einer symbiotischen Einheit mit der Mutter, dann wird es sozusagen daraus losgelöst und fängt erstmal an zu merken, ach, ich bin ich. Aber wer bin ich denn eigentlich? Was habe ich für Gefühle? Und dafür brauche ich, sage ich mal, den passenden Rahmen, die passende Zeit, dass ich das wirklich darf. Und das heißt nicht, dass jemand, der diese Erfahrung macht, ein egoistisches, tyrannisches Kind wird, weil es immer nur sein ganzes Leben lang wutentbrannt schreien wird, ich will ein Eis, so, weil ich das als Kind getan habe, sondern dass ich das tue in dem Alter, das ist ja, manche nennen das Trotzphase, ich nenne das Autonomieentwicklung, ist diese Erfahrung festzustellen, ich habe einen eigenen Willen. Ich bin von dir unabhängig, ach ja, und ich kann ein Eis wollen und das probiere ich jetzt mal, wie geht es denn so mit dem eigenen Willen? Und diese Erfahrung tatsächlich auch, sage ich mal, in Reinform eine Zeit lang machen zu können, ist meines Erachtens ein Geschenk, wo ich als ein Begleiter, der halt ja seine Bedürfnisse schon gut befriedigen kann, auch eine Zeit lang entspannt begleiten kann, ohne dass ich das zu sehr problematisieren muss und die ganze Zeit Angst habe, oh, dich muss ich jetzt nur gut erziehen, damit du ja mal irgendwann für unsere Gesellschaft sozusagen dienlich sein wirst. Weil ich glaube, wir sind soziale Wesen, wir kommen so auf die Welt, das ist unser Programm, dass wir unserem gemeinsamen Organismus, so würde ich das mal beschreiben, dienen wollen. Und wir müssen sozusagen Kinder nicht dahin begleiten, dass sie zu diesen sozialen Wesen werden, sondern sie sind sie. Und für uns ist es nur manchmal als Erwachsene vielleicht schwer zu verstehen, weil erstmal der erste Schritt ist ganz klar, sich selbst zu finden, sich selbst zu erkennen. Und als Erwachsener würde man so jemanden dann vielleicht als egozentrisch oder als Tyrann beschreiben. Aber für ein Kind ist es ganz gesund, dass es so ist. Und deswegen ist es dann eher dran, mich selber anzuschauen, wenn ich merke, ich kann damit jetzt gar nicht umgehen, weil ich nicht ich sein kann. Und ich vielleicht jetzt gerade, wo ich jetzt mich darum kümmern muss, warum mein Kind schreit oder dass es jetzt ein Eis will, habe ich ja keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Und wenn ich dann natürlich massiv im Mangel bin, fällt mir das viel schwerer, die Kinder in diesen Situationen zu begleiten, als wenn ich eigentlich gefüllt bin und genährt bin. Aber nicht zu verwechseln, weil das passiert dann auch schnell. Das heißt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag um meine Kinder kreisen sollte, wie so ein Komet und immer ihre Bedürfnisse befriedige. Weil das ist nicht das Bedürfnis von Kindern, dass die ganze Zeit Erwachsene um sie rumkreisen. Die wollen auch mal ihre Ruhe haben, ihre eigenen Projekte. Und die kommen eigentlich auch viel Zeit gut alleine zurecht, wenn sie genährt sind. Also so.
Würdest du also sagen, dass wir als Erwachsene viel zu schnell diesen Prozess der Ich-Findung der Kinder abbrechen wollen zugunsten des, du musst ganz zeitig lernen, dich in die Gesellschaft zu integrieren und zu teilen und was auch immer.
Auf jeden Fall.
Und da eigentlich sozusagen so eine natürliche Entwicklungsabfolge stören in gewisser Weise.
Ja, also ich glaube, das, was für uns jetzt als Erwachsene oft schwierig ist, ist zu verstehen, dass sozusagen die Empfindungs- und Denkenswelt von Kindern eine ganz andere ist, als es von uns ist. Weil das Gehirn, das entwickelt sich ja erst. So wie ich jetzt hier sitze mit all den Gedanken, Reflexionen und Denken in die Zukunft und Vergangenheit, das tut ein dreijähriges Kind nicht. Und mich da aber einzufühlen und diese Welt wieder da sein zu lassen, ist für mich ja als der das tut, so zu denken, schwierig. Das erfordert wieder ein hohes Maß an Empathiefähigkeit. Und da wir manchmal diesen Bereich für uns selber nicht sehr geschult haben, diese Empathiefähigkeit, das ist auch nicht, also jetzt so, wenn ich auf meine Schulzeit und mein Studium zurückblicke, ist nicht das, was da Raum hatte. Also sozusagen, es ging immer darum, dass ich als Einzelperson gute Leistung bringe, dass ich am Ende einen guten Job finde, dass nachher mein Konto gefüllt ist, dass ich jetzt, sage ich mal, eine gute Note bekomme. So wirklich dieses mich als ein Teil eines Ganzen zu erleben, das hatte wenig Raum in meiner Entwicklung. So. Und ich glaube, das könnte eben viel früher ansetzen tatsächlich, dem Raum zu geben. Und andererseits, da, wo es noch keinen Raum braucht, zu sagen, hey, da schütze ich auch so ein bisschen den Kokon, wo du einfach nur du selbst sein kannst und du musst jetzt noch nicht an die verhungernden Kinder in Afrika denken, wenn du hier in der Kita gerade dein Essen nicht aufessen willst. Du darfst die Erfahrung machen, ich mag das nicht essen, das sieht eklig aus und das ist voll in Ordnung. Und deswegen musst du nicht die Verantwortung für verhungernde Kinder in Afrika übernehmen. Das ist meine Aufgabe als Erwachsener. Und das immer so getrennt zu bekommen und auseinander zu dividieren, ist halt für uns nicht so einfach, weil wir bringen halt unsere eigenen Geschichten mit.
Was würdest du denn sagen, ich hatte es ja hier auch notiert, was du dir wünschen würdest für Erzieher oder für Leute, die im Kindergarten arbeiten, was die in der Ausbildung und darüber hinaus im Idealfall genießen sollten an Input, so auch mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast.
Also ich glaube, es ist eine Kindertagesstätte ist ein Ort, wo man eben in gewisser Art und Weise, das hört sich jetzt mal vielleicht hoch an, eine sehr altruistische Ader haben sollte, insofern, dass das aber nicht ein Aufopfern ist, sondern dass man wirklich etwas zu schenken hat. Dass dort Menschen sind, die für sich, sage ich mal, ihren Weg gegangen sind, die viel Selbsterfahrung schon gemacht haben, die wissen, wer sie sind und wer sie aber auch nicht sind. Und was sie sozusagen, wo ihre persönlichen Grenzen sind, damit sie die klar kommunizieren können und bewusst, sage ich mal, echt in Beziehung gehen. Weil, und das muss nicht perfekt sein. Also es braucht keine Erzieher, sage ich jetzt mal, 8 Stunden am Tag in ständiger Präsenz und in Beziehung insofern mit den Kindern sind, dass sie ständig Bock haben, mit denen was zu machen. Weil das entspricht auch meines Erfahrens nicht dem menschlichen Bedürfnis, dass man immer die ganze Zeit in Beziehung sein möchte. Man braucht Momente, wo man auch mal kurz was für sich macht. Und da offen und ehrlich sich selbst gegenüber zu sein, jetzt habe ich gerade Freude, dir ein Buch vorzulesen, aber jetzt gerade will ich hier einfach mal meine Dokumentation machen oder ich würde jetzt gerne mal hier irgendwie was stricken oder ich würde jetzt irgendwie mal kurz Flöte spielen. Also so Sachen, die einem selber gut tun, die zu tun, ohne dass man sich dann schlecht fühlt, weil meine Aufgabe ist hier ja Erzieher zu sein. Das, glaube ich, wäre ein gesünderes Zusammensein. Deswegen nenne ich es ja auch Lebensraum-Kita oder Lebensraumfamilie. Ein Raum, wo wir gemeinsam leben. Wo eben kein Erzieher ist, der auf irgendwie einem Podest steht, dass er jetzt irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der jetzt auch nicht geheilt ist oder sowas, sondern das ist ein Mensch. Ein Mensch, der jetzt ein bestimmtes Alter hat, bestimmte Erfahrungen gemacht hat und schon eine gewisse Reife hat, sage ich mal, auch eine Zeit lang seine Bedürfnisse zurückzustellen, weil er sie später befriedigt. aber manchmal auch merkt, dass es an dem heutigen Tag nicht geht. Heute bin ich jetzt einfach so gestresst und so wütend, dass ich gerade meine Bedürfnisse nicht zurückstellen kann. Und dann sorge ich für einen Rahmen, dass ich mich hier nicht zumuten muss. Dann sage ich meiner Kollegin, du musst jetzt, ich muss mal raus und muss mal am Baum schreien oder was auch immer. Oder ich sage, ich kann heute eure Kinder nicht betreuen. Ich bin heute krank, geht mir nicht gut, ich muss heute einfach gut für mich sorgen. Und Menschen, die sich das, sage ich mal, zumuten, sich so zuzumuten, die, glaube ich, die können Orte schaffen, wo es eben zu einem Raum des Lebens wird und nicht zu einer Institution, wo Kinder aufbewahrt werden, weil gerade keiner, sage ich mal, die Energie und Zeit hat, mit ihnen zusammen zu leben. Und das ist für mich so im Kern so das, was ich beobachte, wo ich selbst eben für mich dran arbeite, ist zu sagen, hey, das Zusammensein mit Kindern gestaltet sich an so vielen Orten für die Menschen anstrengend. Also sowohl die Eltern finden es anstrengend, mit ihren Kindern zusammen zu sein, die Erzieher finden es anstrengend, mit ihren Kindern zusammen zu sein. Im Restaurant sind die Kinder anstrengend, in der Hotelanlage sind die Kinder anstrengend. Überall wird man als anstrengend erlebt und dann wird die Beziehung natürlich auch als anstrengend erlebt. Und da ist doch irgendwo der Wurm drin. So.
Und das wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus?
Wie kommen wir da raus? Und da ist wieder der Punkt, wo du vorhin gesagt hast, wo setzen wir an? Der Punkt ist letztendlich, ich glaube, wir können nur in uns selbst ansetzen. Wir können nur da ansetzen, selber wieder Freude am Leben zu empfinden. So, und wenn ich freudig durchs Leben gehe und ich Spaß habe an dem, was ich tue und einfach daran glaube, dass es möglich ist, Beziehungen und Leben anders zu gestalten, dann wird sich das, sage ich mal, auch ausstrahlen und umsortieren. Und das ist jetzt ja eben auch mein Weg, den ich gehe. Also zu sagen, okay, ich kann jetzt, sage ich mal, an den Orten, wo Menschen anders sind, kann ich nur bedingt etwas verändern, aber ich kann was in mir verändern. Und das tue ich letztendlich. Und ich merke tatsächlich, dass das Strahlkraft hat. Also so, dass in dem Moment, wo ich anfange, so zu leben und so zu sein, strahlt es nach außen und Menschen halten sich einfach gerne in meiner Nähe auf. Nicht, weil ich jetzt sage, du musst jetzt bei mir sein oder du musst jetzt das mit mir machen, sondern einfach, weil die gerne das mit mir machen und gerne kommen. Und so sollte das auch in der Kindertagesstätte sein. Da sind halt Erwachsene, die haben Freude an dem, was sie tun. Und dann kommen halt die Kinder gerne und verbringen mal eine Zeit lang mit dem Erwachsenen und dem Erwachsenen. Aber nicht, weil die mit mir rausgehen müssen und ich muss die jetzt anziehen, damit die rausgehen, sondern die haben halt Bock, mit mir rauszugehen und deswegen ziehen sie sich an. Und das ist halt, sage ich mal, das andere Zusammensein. Ist man zusammen, weil man muss, oder ist man zusammen, weil man gern zusammen ist? Und in einer Kindertagesstätte habe ich halt oft erfahren, dass beide Seiten ein Müssen empfinden. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen fühlen sich da so, ich muss hier sein, weil ich muss ja Geld verdienen. Ich muss ja das hier machen, was ich tue. Und um das abzuschließen, im Prinzip ist das für mich ein guter Begleiter für Kinder, jemand, der gerne mit Kindern zusammen ist, der daran Freude hat und nicht jemand, der das muss.
Und das setzt im Idealfall die freie Entscheidung auch tagtäglich voraus. Genau. Der Kinder und der Erzieher, ne, wenn es mir nicht gut geht als Erzieher, wenn ich gerade aus welchem Grund auch immer als Kind nicht möchte, dann sagen zu dürfen, heute nicht.
Und das ist zum Beispiel auch das, was ich in der Familie lernen muss oder darf und jeden Tag noch tue, tatsächlich diese Freiheit mir auch innerhalb meiner Beziehungen zu Hause zu nehmen, zu sagen, hey, jetzt gerade will ich nicht mit meinem Sohn zusammen sein oder mit meiner Tochter, jetzt gerade brauche ich Zeit für mich, weil sonst wird es schnell so eine Muss-Schleife zwischen uns. Und sag mal, der Gegenüber, der ist eigentlich immer schon bereit, mit mir zu kooperieren, wenn er weiß, wie es mir geht. So. Und dann ist er, wenn ich ganz ehrlich sage, du, ich drehe gleich hier durch, ich gehe jetzt mal hier raus und setze mich mal 5 Minuten ins Gras und danach bin ich auch wieder gerne mit dir zusammen, dann ist es annehmbar. Und das ist jetzt zum Beispiel im Sinne von bedürfnisorientiert, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Ich kann es nicht schaffen, 24 Stunden aufopferungsvoll, freudvoll mit meinen Kindern zusammen zu sein. Das ist auch gar nicht ihr Bedürfnis. Ihr Bedürfnis ist dann, wenn ich mit ihnen in Beziehung bin, dass ich auch wirklich gerne mit ihnen in Beziehung bin. Aber wenn ich beobachte, dass es diese Minuten, also das ist halt einfach keine Zeit. Ich bin einfach, es gibt Menschen, die sagen, ich bin keinen Moment mehr gerne mit meinen Kindern zusammen. Wie soll das denn dann gehen? Weil dann wäre ich ja gar nicht mehr mit meinen Kindern zusammen. Dann würde ich sagen, ja, dann ist es dringend dran, sage ich mal, wirklich sich selbst anzuschauen, auf welchem Weg auch immer, jetzt ob therapeutisch, in der Begleitung oder sowas, weil dann ist da einfach keine Freude mehr an im Beziehungssein. Und das ist nicht nur ein Grundbedürfnis von den Kindern, sondern auch von einem selber. Und diese Freude wieder am in Beziehung sein und tatsächlich an auch der Kooperation, weil letztendlich macht zu kooperieren ja Freude, weil es eine Form von Dialog ist. Ich sage etwas, du tust es, und diesen Dialog des freudvollen in Beziehungsseins, und da komme ich wieder auf diese Coaching-Ausbildung, die Kunst des Zuhörens zurück, da habe ich das letztendlich erfahren dürfen, dass es eine Freude ist, sage ich mal, wenn man sich gegenseitig folgt, sich wirklich versteht und sieht und es eben keine Anstrengung sein muss.
Ja, stark. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde rum. Ich habe aber noch, ich habe noch ganz viele Fragen. Nein, was?
Machst du ja einen zweiten Kongress.
Oder so, genau. Vielleicht können wir das auch ein bisschen zusammenfassend behandeln, beziehungsweise natürlich darauf verweisen einerseits. Du hast auf deiner Homepage lebensraumfamilie.de ist, glaube ich, ne?
Auf lebensraumkita.de.
Ah, so, genau.
Aber von Lebensraumfamilie kommt man auch auf die Lebensraumkita-Seite.
Wir tun das auch alles unter das Video. Da gibt es ein Magazin, was du ganz spannend da zusammengestellt hast. Unter anderem auch, und das fand ich ganz schön, so 10 Kriterien, an denen du eine Freilernkita erkennen kannst. Und das würde ich so nochmal kurz zum Abschluss gar nicht so ganz im Detail. Vielleicht erstmal die Frage, Freilernkita, ist das so ein bestimmter Begriff oder kommt der von dir?
Der kommt von mir, sage ich mal. Den habe ich kreiert. Und als ich den kreiert habe, war ich selber auch noch nicht ganz klar, ob es diese, sage ich mal, Institutionen irgendwann auch real geben wird, indem ich sie gründe. Also das war halt diese Zeitschrift habe ich sozusagen, war mein erstes großes Produkt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich wollte dann diese Zeitschrift auch fortführen und wirklich jedes Vierteljahr rausbringen, habe dann aber gemerkt, es war dann irgendwie so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit hatte, diese Zeitschrift weiterzumachen. Also von daher gibt es nach wie vor diese eine erste Ausgabe, die jetzt ein Jahr alt ist, und dieses Projekt wartet eigentlich darauf, fortgeführt zu werden oder nicht, genauso wie die Freilernkita als solches. Das ist ein Wort, das ich genommen habe und darauf, sage ich mal, letztendlich meine Haltung gesetzt habe, was meine, wie du sagst, jetzt ideal vorstellt, oder meine Vorstellung ist von einem Ort, wo Menschen und Erwachsenen frei zusammen sind. So. Und es ist so ein deswegen auch, es kann sehr äußerlich sehr unterschiedlich aussehen. Und das habe ich auch für mich so gemerkt. Ich glaube, für mich ist dieses Wort Freilernkita ähnlich jetzt wieder wie eine Haltung. Also es ist eine Haltung, die ich haben kann, und die kann ich an sehr vielen Orten haben. Das kann ein Waldkindergarten sein, das kann eine Großtagespflege sein, das kann meine eigene Familie sein. Also die Freilernkita kann letztendlich meine eigene Familie sein, wo ich mir bewusst bin, was eigentlich mein Betreuungsplan ist, wie ich den nutze. Und von daher ist es für mich ein Begriff, der meine Haltung letztendlich im Zusammensein mit Menschen betrifft, den man aber auch gut in eine Institution Kindertagesstätte übertragen kann. So. Und man kann rein theoretisch, das ist kein geschützter Begriff oder sowas, das habe ich auch immer, ich habe dann auch einen Durchgang, eine Ausbildung zur Kita-Freilernbegleiterin, so nennt sich das, angeboten und habe jedem auch gesagt, du, wenn du den für dich nutzen willst und willst wirklich mal eine Freilernkita gründen, der Begriff ist nicht geschützt. Also das ist nicht mein Begriff. Und noch gibt es meines Wissens niemanden, der eine Kita gegründet hat, die sich so nennt. Also das Spielfeld ist offen. Und ich habe auch entschieden, ich werde diese Kita nicht gründen, aber begleite gerne jemanden, der das tun möchte.
Das ist doch ein schöner Aufruf. Also bis zum nächsten Kongress. Und das was du gerade sagtest, das ist eigentlich absolut passend, denn wenn es einen Folgekongress gibt, dann wird er heißen Kita der Zukunft. Und hier haben wir schon mal eine kleine Blaupause. Das heißt, alle dürfen sich mal anmelden für die, konnte man die direkt runterladen? Man meldet sich, glaube ich, an, ne?
Man muss sich nicht anmelden. Es ist im Prinzip, man schreibt mir eine Mail. Aufgrund dieser Datenschutzverordnung habe ich das verändert. Man bekommt im Prinzip dann persönlich den Link dazu. Aber eventuell, ich glaube, das steht ja noch aus, wolltest du ja auch etwas von einem haben, was man den Menschen zur Verfügung stellen kann, jetzt, wenn man diesen Kongress bucht. Und das könnte durchaus auch diese Zeitschrift Freilernkita sein. Das können wir ja gleich dann noch besprechen, sozusagen, die man, wenn man diesen Kongress eben sich downloadet oder daran teilnimmt, dass man auch kostenlos diese Zeitschrift einfach zugeschickt bekommt oder erhält oder sich downloaden kann. Weil das,
Genau.
für mich ist das nicht ein Besitz oder sowas, den ich geschaffen habe, sondern es ist für mich wiederum ein Medium, in Beziehung zu treten. Und deswegen freue ich mich, wenn jemand diese Zeitschrift liest.
Wozu wir alle, die jetzt hier zuschauen, ermuntern wollen, um dann im nächsten Kongress mal ganz konkret zu schauen, an welchen Stellschrauben können wir denn drehen, um eine Kita zu bekommen, die, jetzt die Frage, mit welchem Ziel würdest du da antreten für eine Freilernkita?
Für eine Freilernkita, ja, ein Ort, wo Menschen frei zusammen sind. Also, und das ist jetzt auch so, wie ich jetzt, also in Seminaren, was ich tue, wenn ich mit Kitas arbeite, tatsächlich zu erkennen, dass sie frei sind als Menschen, dass die Kinder frei sind, die Erwachsenen frei sind und die Eltern aber auch frei sind. Und wenn man gemeinsam, sage ich mal, mit den drei Seiten zusammen einen Ort gestaltet, wo man sich dessen bewusst ist, dann hat man eine Freilernkita. Also so, das ist sozusagen das Erfolgsdreiecks einer Freilernkita, ist das Bewusstsein darüber, dass es freie Erzieher gibt, freie Eltern und freie Kinder. Und wenn man sich so begegnet auf Augenhöhe, dann hat man die Freilernkita. So, ganz einfach.
Und ganz im Detail, wie gesagt, könnt ihr nachlesen in der Zeitschrift. Wir schauen mal, wie wir das euch auch vielleicht innerhalb des Kongresses zur Verfügung stellen. Gibt es noch was Abschließendes, was du loswerden möchtest an die Eltern, Erzieher und da draußen und wen auch immer, wer sich hier interessiert hat für diesen Kongress?
Was ich mitgeben möchte. Ich glaube, das ist so für mich, ist es immer so dieses, was immer mehr in mein Leben kommt und was ich jedem wünsche, der mit Kindern zusammen ist oder der halt einfach hier lebt, ist Freude und Leichtigkeit zu spüren. Und also das ist so meine Richtschnur für mich, immer mehr zu merken, hey, wo geht eigentlich meine Freude hin? Wo wird es leicht? Wo macht es mir Spaß? Und mir das zu erlauben und dafür zu gehen. Und da mir auch vor allem Menschen um mich herum zu versammeln, die dieses Feld verstärken. Und wenn, sage ich mal, der Ort, wenn deine Familie das ist, dann sage ich mal, kannst du da nicht raus, weil das hast du dir kreiert, hast du gewählt, dann ist es dran, dafür zu sorgen, dass du diese Leichtigkeit wiederherstellst. Und wenn du in einer Kita arbeitest, sage ich mal, wo das so ist, da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder das Feld so verwandeln, dass es für dich wieder leicht wird, oder aber da hast du tatsächlich die Wahl, auch rauszugehen und zu sagen, okay, ich suche mir erstmal einen Ort, wo es für mich leichter wird und dann schaue ich weiter, wo es mich hinzieht. So. Und von daher ist jetzt auch so das, wo ich merke, so wo ich gerade so meine Energie auch stark hinfließt, ist in meine eigene Familie, weil das einfach meine Hauptaufgabe ist, meine eigenen zwei Kinder. Und zum anderen auch tatsächlich zum Teil es mir sehr viel Freude macht, Familien einfach zu begleiten auf ihrem Familienweg, weil das ist für mich so letztendlich die größte Kraftquelle, weil wir da spüren, sozusagen, da können wir nicht raus, da können wir nicht abhauen, da bleiben wir. Und da wirklich in diesen Beziehungen zu lernen, in Freude und Leichtigkeit zusammen zu sein. Und so mein eigenes Mantra ist letztendlich, was ich mir immer wieder sage, ist, entspanne dich in Gegenwart deiner Kinder. Und das ist eigentlich so, was ich gerne so allen mitgeben würde. Finde deinen Weg, dich in Gegenwart deiner Kinder oder der Kinder, dem du begegnest, dich zu entspannen und freudvoll zusammen zu sein.
Ein schönes Schlusswort. Sehr gut. Wir werden unter dem Video dann noch einblenden, wo sich die Leute erreichen können, die sich mit dir in Verbindung setzen möchten. Und genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für das Gespräch, für den Input.
Ich
Und
danke dir auch, weil ich merke, es ist total schnell vergangen. Es hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht und ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden. Also es ist geflossen. Vielen Dank.
sehr gut, das werden wir zu gegebener Zeit fortsetzen. Dann dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch. Ciao.